Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Schön, dass Sie mit uns in diese Stunde gehen, tiefenentspannt am späten Abend des ersten Weihnachtstages. Kommunuma, so heißt ein neues Kunstareal, das die östliche Vorstadt von Paris belebt. Im Hinterland von Barcelona trifft Kunst auf die Zementindustrie und bewirkt eine grundlegend andere Unternehmensausrichtung. Neue Filme erzählen von der Sehnsucht der Schwestern Guzmão und von einem weltberühmten Tenor. Ron Howard hat den Opernsänger Luciano Pavarotti porträtiert.
Was mir heilig ist.
Darüber laut nachzudenken haben wir auch die Sozialwissenschaftlerin, Autorin und Politaktivistin Jutta Ditfurt gefragt.
Gar nichts. Ist nichts heilig. Weil das hieße ja, ich glaube an irgendwelche transzendenten Ebenen und das tue ich nicht, sondern mit dem Ende des Lebens ist Ende. Und dann bist du irgendwie Würmerfutter oder Asche, also musst du gucken, dass du aus dem Leben davor möglichst viel machst. Wirklich wertvoll ist mir Freundschaft und Liebe und Solidarität, also das ist dann schon das Überlappen in den politischen Bereich. So bestimmte Grundwerte, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man eine linke emanzipatorische Politik macht, ohne dass man nicht eine Zielvorstellung hat, die darauf ausgerichtet ist, dass die alle Menschen auf dieser Welt soziale Gleichheit haben müssen, also die gleichen Möglichkeiten, ihre Invalidität und ihre Verschiedenheit zu entwickeln, ohne Repression, ohne Hunger und ohne Krieg und ohne Ausbeutung. Das ist mir alles wertvoll, aber heilig ist davon eben gar nichts. Viele denken immer, sie kommt aus einer adligen Familie, hat einen reichen Vater gehabt, aber das sind fremde Bilder, die auf mich projiziert werden, weil ich habe eine sehr arme Kindheit über lange Jahre gehabt, bis mein Vater erfolgreich war, aber da war ich schon fast aus dem Haus. Mir sind dann nur Sachen aufgefallen, dass zum Beispiel in der, damals hieß das Volksschule, in der vierten Klasse, als es darum ging, wer soll aufs Gymnasium, dass ich, die eher faule und verspielte und verträumte Schülerin mit mittelmäßigen Noten, war völlig klar, Arzttochter kommt aufs Gymnasium. Und meine Freundin, die ganz richtig gute Noten hat und richtig viel gearbeitet für die Schule, aber die Tochter einer alleinerziehenden Arbeiterin war, die blieb hängen, die konnte nicht aufs Gymnasium. Und das hatte soziale Gründe. Das war der erste Punkt, den ich in meinem Leben erinnere, wo ich mich wahnsinnig aufgeregt habe und überhaupt keine Mittel in der Hand als Neunjährige, wie ich diese Ungerechtigkeit aus der Welt schaffen soll. Ich finde, Familie ist ein Angebot und das kann auch schief gehen. Und wenn man aus einer Familie kommt, wo mit Familie nicht die Kleinfamilie, Vater, Mutter, Geschwister gemeint ist, sondern eine Großfamilie mit vielen Verzweigungen und das ist ein Netzwerk von adligen Antisemiten und sobald ich deren Geschichte begriffen hatte und mich aus diesem Verband und diesen Strukturen löste, musst du ja gucken, wenn du nicht allein sein willst, auf welche Menschen kannst du dich verlassen. Für mich war von Kind auf eine komische innerliche Frage immer, was wäre, wenn nochmal Faschismus kommt? Und dann guckte ich mich um, auf welche Leute kannst du dich verlassen? Weil ich wusste ja, auf wen ich mich nicht verlassen können würde. Und der Maßstab wäre immer, wie verhalten diese Leute sich gegenüber anderen, den sogenannten Fremden und den Schwächeren in der Gesellschaft. Diese Sozialverachtung ist ja in so elitären Kreisen, aus denen ich zum Teil komme, so ein fester Bestandteil der Sprache und des Alltagsverhaltens, dass man nur das Kotzen kriegen kann. Und für mich war sehr maßgeblich so Bewegung in den 70er Jahren. Und natürlich sind nicht alle Leute nett in irgendwelchen Bewegungen, sondern da gibt es auch so und so wie überall. Aber da lernst du dann Leute kennen, wo du mit der Zeit die entdeckst, wo du merkst, du hast auch falsche Kriterien. Und dann überprüfst du die und wo du Leute kennenlernst, die du zu schätzen lernst, weil du dich auf sie verlassen kannst, weil du ihnen vertrauen kannst, weil sie witzig sind und weil das über lange Zeit trägt. Und diese Freundschaften habe ich alle noch. So, und da kommen dann neue dazu, weil ich ja politisch, das ist so meine komische Rolle, habe ich hauptsächlich mit jungen Leuten zu tun.
Von Altona bis Barentsfeld, schätz mal.
kann sich auch aus Welten entfernen, in die man vermeintlich eigentlich reingehört. Aber das macht mir viel mehr Spaß.
Jutta Ditfurth ist nichts heilig, aber vieles ist ihr wertvoll. Freundschaften gehören unbedingt dazu. Sie sind ja so etwas wie Wahlverwandtschaften. Die eigene adlige Familiengeschichte hat Jutta Ditfurth erforscht und publiziert, so wie sie auch Bücher geschrieben hat über die Persönlichkeiten Bader Meinhofs und Rudi Dutschke. Morgen setzen wir unsere Reihe fort. Dann erzählt uns Abdullah Kenan Karaka, Spielleiter in Oberammergau, was ihm heilig ist. Paris ist eine Metropole, natürlich, aber keine besonders große. Jedenfalls, wenn man das eigentliche Paris betrachtet, das historische Zentrum mit seinen 20 Bezirken, um die sich der Peripherik zieht. Wie eine Mauer trennt diese Ringautobahn Paris von den Vororten und lange trennte auch eine Mauer in den Köpfen die französische Hauptstadt von der Banlieue. In unserer Reihe Geniale Ideen schauen wir, wie Leute aus dem Kunstbetrieb das jetzt ändern wollen. Im Vorort Romainville gründeten private und öffentliche Kunstinstitutionen gemeinsam ein neues Stadtviertel für die Gegenwartskunst. Katrin Hondel hat es besucht.
Rue de la Commune, c'est le 43. 43 Rue de la Commune. Für den Taxifahrer ist die Adresse nicht leicht zu finden. Noch ist das weitläufige Areal im Industriegebiet von Romainville in der Banlieue von Paris eine Baustelle. Hier entsteht auf dem Gelände einer ehemaligen Pharmafabrik, einer imposanten Industriekathedrale aus rotem Backstein, ein neues Kunstquartier. Der FRAC Île-de-France, der staatliche Regionalfonds für Gegenwartskunst, wird hier im Herbst 2020 ein neues Ausstellungshaus eröffnen. Eine private Stiftung, die Fondation Fimenco, plant Atelier- und Ausstellungsräume für Künstlerinnen und Künstler. Und der Kunstmarkt ist mit mehreren Galerien dabei. Communuma nennt sich das neue Kollektiv, nach dem Esperanto-Wort für Community, Gemeinschaft. Florence Bonnefour, Gründungsmitglied von Communuma, ist mit ihrer Galerie Air de Paris schon umgezogen in ein frisch renoviertes Gebäude gegenüber der alten Fabrikhalle. Beginnend mit einem Video der Amerikanerin Störtewand präsentiert die Eröffnungsausstellung von Air de Paris auf insgesamt 4 Etagen Werke aller 40 Künstlerinnen und Künstler der Galerie. More hat Florence Bonnefou ihre große Gegenwartskunstschau genannt und mehr, das könnte auch eine Überschrift sein für das ganze Communuma-Projekt. Es gibt mehr Raum für die Kunst als im Pariser Zentrum draußen in Romainville. Und es gehe nicht nur um den realen Raum, um mehr Quadratmeter, sagt Florence. Für sie öffne sich hier in der Banlieue auch ein mentaler Raum. Wenn sie aus der Metro komme, fühle sie sich ganz woanders. Die Häuser sind niedriger als in Paris. Man sieht mehr vom Himmel, die Atmosphäre ist anders. Grand Paris ist noch im Entstehen. Eine neue Geschichte beginnt. Es ist toll, da dabei zu sein. Grand Paris. Seit vielen Jahren schon ist der Begriff eine Art Zauberformel von Politikern und Stadtplanern mit dem Ziel, das relativ kleine Pariser Zentrum innerhalb der Ringautobahn Peripherique besser mit den Vororten zu verbinden. Anders als in vergleichbaren Weltstädten wie London oder New York spielte sich in Paris besonders das künstlerische Leben lange Zeit fast ausschließlich im historischen Zentrum ab. Das ändert sich nun allmählich. 2012 bezog die Galerie Thaddäus Ruppertsch neue riesige Räume im Vorort Pantin, nicht weit entfernt von Romainville, wo jetzt das Communuma-Quartier entsteht. Auch die Galerie Jocelyn Wolf hat den Schritt in die Banlieue gewagt.
Ganz so weit entfernt ist das eigentlich gar nicht,
sagt die Galeriedirektorin Nazim Weiler.
Also wenn man im Marais wohnt, so wie ich, braucht man mit der Linie 5 ganze 25 Minuten hier raus. Also wenn man in Berlin zu Hause ist oder in London oder in New York, dann sind 20, 25, 30 Minuten Metrofahrzeit eigentlich überhaupt kein Thema. Aber hier in Paris ist das schon noch etwas Ungewöhnliches.
Insofern
ist der aktuelle Streik der Pariser Metro natürlich zunächst noch ein kleines Handicap für das neue Kunstquartier. Aber langfristig sieht Nazim Weiler nur Vorteile.
Dass es eine Zusammenführung von privaten Kunstgalerien, von Atelierräumen und eben auch diesem Frack, das ist ja im Grunde vergleichbar wie bei uns in Deutschland die Kunstvereine, dass das alles so zusammentrifft auf in ein Areal, das sehr leicht zugänglich ist letztendlich. Das, glaube ich, ist etwas sehr Schönes hier. Wir genießen die Nachbarschaft mit den anderen Galerien. Wir treffen uns regelmäßig. Es hat natürlich auch einen Synergieeffekt.
Am 12. Januar laden die vier Comunuma-Galerien wieder gemeinsam zu den Vernissagen ihrer neuen Ausstellungen ein. Und die Pionierinnen und Pioniere hoffen, dass sie nicht lange allein bleiben werden da draußen in Romainville. Air de Paris-Chefin Florence Bonnefou setzt besonders auf potenzielle Mitstreiter aus dem Ausland, erzählt sie im Taxi auf dem Rückweg nach Paris. Wir können da in Paris bestimmt etwas opportunistisch vom Brexit profitieren, meint sie. Der New Yorker Galerist David Zwirner hat gerade eine Filiale in Paris aufgemacht, die Galerie White Cube aus London. Eröffnet ein Büro mit Showroom. Wir werden alles tun, um Kollegen, die uns nahestehen, davon zu überzeugen, sich uns anzuschließen. Comunuma 43 Rue de la Commune in Romainville. Bald werden bestimmt auch die Pariser Taxifahrer die neue Adresse der internationalen Kunstszene nicht mehr lange suchen müssen.
Im Nordosten von Paris, etwa 8 Kilometer außerhalb der Stadtgrenze, liegt Romainville. Um die 27.000 Leute leben dort, aber es könnte ja Zug geben, wenn die Idee aufgeht, mehr Kunstschaffende und Kulturliebhaber anzuziehen. Luciano Pavarotti, einer der größten Tenöre des 20. Jahrhunderts, starb 2007. Für viele bleibt er unvergessen und so wundert es nicht, dass der amerikanische Regisseur Ron Howard mit der Idee liebäugelte, ein Pavarotti-Biopic zu drehen. Mit Spielfilmen wie Da Vinci Code, Backdraft oder A Beautiful Mind und Dokumentationen über den Rapper Jay-Z oder die Beatles hat Howard bewiesen, was er kann. Ob er wirklich einen Zugang zu dem charismatischen italienischen Opernstar gefunden hat, das werden wir von der Filmkritikerin Anke Lewicke hören. Zunächst aber mal die Frage, auf welches Material greift Ron Howard zurück?
Ach, das ist unglaublich Schönes und ganz viel, eine unglaubliche Fülle an Archivmaterial. Also es gibt unheimlich viele Fernseh- und Radiointerviews mit Pavarotti. Und diese Interviews werden dann auch immer wieder drunter gelegt, um zum Beispiel auch Fotografien aus seinem Familienalbum zu kommentieren. Da sehen wir den kleinen Pavarotti, der erklärt, dass er während des Krieges groß geworden ist, dass ihm das auch immer Angst gemacht hat, dass sein Vater ein Bäcker war, aber gleichzeitig auch Tenor, dass er zusammen mit dem Vater auch am Anfang aufgetreten ist, also Learning by Doing, das bekommen wir alles mit. Dann kommen eben seine vielen Frauen zu Wort, die Töchter, Wegbegleiter, Wegbegleiterin und man sieht ihn natürlich auch immer wieder in Interviews, ja, und er ist immer da, tiefenentspannt sitzt er da und er ist immer für einen Gag zu haben.
My mother says, my son sing with a beautiful voice. I say, Mama, you say that because you are my mother. No, because I don't say that when I hear your father.
Ja, also wenn der Vater nicht singt, dann ist er für die Mutter eben der beste Sänger. Da ist natürlich eine schöne Selbstironie mit drin. Ja, und der größte Schatz, den Ron Howard hatte, ist vielleicht, dass die letzte Frau von Pavarotti viel mit einer Videokamera gefilmt hat. Da sieht man ihn dann auch unter der Dusche zum Beispiel beim Singen. Aber sie fragt auch, was möchtest du, was von dir übrig bleibt? Und dann guckt er sie und auch uns durch das Kameraobjektiv an und sagt, ich möchte der Operntenor sein, der die Oper den Menschen zurückgegeben hat.
Wie, Anke Lewicke, hat denn nun Ron Howard diese ungemeine Bildfülle und das viele Interviewmaterial arrangiert?
Ja gut, das ist so sehr typisch amerikanisch, sehr pragmatisch, sehr zügig. Also kaum einer kommt länger als eine Minute zu Wort, was ich so ein bisschen schade finde. Und das ganze Archivmaterial wird dann auch immer mit so einer monotonen Aufzugmusik unterlegt. Das hätte ich jetzt alles nicht gebraucht. Aber man erfährt einfach unheimlich viel, also viel über den Menschen Pavarotti, der gesagt hat, ach, vielleicht habe ich meine Töchter vernachlässigt. vernachlässigt. Aber als eine Tochter schwer krank war, hat er ganz viele Konzerttourneen abgesagt. Man hört, dass er ein ganz verbindlicher Freund war. Und man bekommt auch so einen schönen Einblick. Also Pavarotti erzählt dann zum Beispiel, wenn er mit John Sutherland auf der Bühne stand, ist er immer auf Tuchfühlung gegangen, weil er von ihr das Atmen gelernt hat. Und dafür musste er ganz nah an ihren Bauch dran gehen. Also das sind so schöne Sachen. Oder Placido Domingo redet über die Stimme, dass die Stimme eben in ganz vielen Sprachen weiblich ist. Und man müsste sich die Stimme eben auch vorstellen wie eine eifersüchtige Liebhaberin. Und dann sagt Pavarotti, wenn er gefragt wird, ja, wissen Sie denn, dass Sie den Ton treffen? Da meinte er, ich kann meine Stimme nie einkalkulieren. Das ist das Berufsrisiko.
Sehr schön. Wir wollen jetzt noch über den zweiten Film sprechen, den Sie vorstellen. Der kommt aus Brasilien. Er heißt Die Sehnsucht der Schwestern Guzmão. Von was für einer Sehnsucht erzählt der Film?
Ja, es geht eigentlich um die zwei Schwestern und die möchten nichts lieber als sich wiedersehen. Und das ist ein klassisches Melodram und bei einem Melodram ist es doch immer so, normalerweise sind es Liebende, hier sind es zwei Schwestern, die aufgrund politischer und gesellschaftlicher Bedingungen sich aus den Augen verlieren, nicht wieder zusammenkommen können. Und so ist es hier auch. Diese beiden Schwestern werden in den 50er Jahren geboren. Der Vater kontrolliert alles. Sie leben in einer männerdominierten Umwelt. Die jüngere Schwester möchte eigentlich Konzertpianistin werden. Die ältere gibt ihr mal Rückendeckung, brennt dann aber mit einem Matrosen durch, kommt dann aber wieder schwanger und geht dann zu ihrem Vater.
Sie ist in der Schule, von der sie geträumt hat, um Klavier zu studieren.
Gib sie mir. Gib mir ihre Adresse.
Vergiss es. Vergiss Eurydice. So wie sie dich auch vergessen hat. Du hast keine Schwester mehr, keine Mutter, keinen Vater.
Die ältere Schwester wird also verbannt und das ist alles eine Lüge. Die jüngere Schwester möchte die ältere wiedersehen. Sie hat gar keinen Studienplatz in Wien bekommen. Und dann erzählt der Film eben, wie diese beiden Schwestern weiterleben, wie sie heiraten, wie sich die eine eben alleine durchschlägt und wie sie trotzdem eben immer wieder durchhalten, zu sich selbst finden und ihr Leben leben wollen.
Klingt nach sehr viel Melodrama, finde ich, hat dann Karim Aynous die Handlung eher, sagen wir, gediegen inszeniert?
Nein, überhaupt nicht. Das ist ganz interessant, weil wenn man Interviews mit ihm liest, sagt er eben immer, er hat sich doch sehr auf Fassbinder bezogen, weil bei Fassbinder haben wir ja auch häufig das Melodramatische, die Verzweiflung. Und von dieser Verzweiflung ist er auch ausgegangen und er wollte einfach eine Geschichte erzählen von den Frauen, die er eben auch in seiner Jugend und Kindheit erlebt hat, deren Geschichten nicht erzählt worden sind. Und das macht er. Und ich musste tatsächlich bei beiden Frauen eben unheimlich häufig an Maria Braun, an Fassbinder Maria Braun denken, die ja auch alles getan hat, um auf ihrem Mann wieder zu warten nach dem Zweiten Weltkrieg. Und so kämpfen eben diese beiden Frauen auch. Und das geht natürlich, wird das über Jahrzehnte erzählt und man bekommt einfach darüber, über diese Biografien, viel, viel auch brasilianische gesellschaftliche Stimmung erzählt.
Der Film Die Sehnsucht der Schwestern Guzmão des Brasilianers Karim Aynous und die Pavarotti-Dokumentation von Ron Howard kommen am zweiten Weihnachtstag in die Kinos. Anke Lewicke hat uns darauf eingestimmt. Schönen Dank für den Besuch.
Guten Abend.
Dass in jeder Krise auch die Chance für einen Neubeginn, einen Richtungswechsel steckt, das hört man oft, aber nicht ganz so oft oder nicht konsequent genug, wird das Krisenpotenzial auch genutzt. Julia Macher lebt seit vielen Jahren in Spanien. Vor den Feiertagen ist sie in das Hinterland von Barcelona gefahren. Sie hat sich angeschaut, wie eine Unternehmensgruppe in der kleinen Stadt Lleida die letzte große Wirtschaftskrise nutzte, um einen Führungswechsel herbeizuführen. Statt mit Zement wollte die neue Präsidentin es mit Kunst versuchen und sie hat die Firma fast nebenbei umstrukturiert. Das Projekt Planta steht für einen grundlegenden Wandel.
Draußen auf der Sandgrube rattert Geröll über gigantische Förderbänder. In der ehemaligen Fabrikhalle selbst herrscht fast sakrale Stille. Nur der Aufzug, der zwischen den Skulpturengruppen aus Juan Muñoz' berühmter Installation Double Bind verkehrt, quietscht leise. Den Besuchern weht der scharfe Geruch von Zement, Staub und Sand um die Nase und gibt eine Art olfaktorischen Vorgeschmack auf das nächste Kunsterlebnis, ein Pavillon mit drei wandhohen, erdig wirkenden Anselm-Kiefer-Gemälden. Passend zum Materialmix auf der Leinwand tüfteln im benachbarten Labor Ingenieure an den Baumaterialien für morgen. Das Innovative, Avantgardistische an unserem Projekt ist tatsächlich, dass wir konsequent beide Welten verschränken, die Welt industrieller Fertigungsprozesse und die Welt der zeitgenössischen Kunst. Kunst trifft auf Bauindustrie und Bauindustrie auf Kunst. Das ist bei Planta Konzept, sagt Anna Vallès, Präsidentin von Sodigé und Erfinderin des Kunstprojekts. Für uns bedeutet Kunst Kreativität und Kreativität ist gleichbedeutend mit Innovation im Unternehmerischen. Beides ist ein Instrument des Wandels. Und Wandel war dringend notwendig. Als Vallès 2011 das Unternehmen von ihrem Onkel übernahm, steckte es in einer tiefen Krise. Spaniens Wirtschaftskrise hatte die gesamte Baubranche schwer erschüttert. Umstrukturierung war notwendig, bloß wie? Vallès, studierte Wirtschaftswissenschaftlerin und gut vernetzt in der Kunstszene, entschloss sich zum Querdenken. Wie viele katalanische Familienunternehmen hatte Sodigé sich über eine Stiftung als Mäzen betätigt, warum die Verhältnisse nicht umdrehen und die Kunst ins Zentrum stellen. Platz gab es auf der Kies- und Sandgrube schließlich genug. Und die Magie des Ortes überzeugte die Künstler von dem ungewöhnlichen Ausstellungsort. Wir befinden uns in einem aktiven Steinbruch. Man sieht, wie die Materie der Erde entnommen wird, wie das Gestein nach Größen sortiert und bearbeitet wird. Es passiert und verändert sich ständig etwas. Interessant sind auch die Geräusche. Die fallenden Steine hören sich manchmal an wie Wasser. Eigentlich ist der Ort selbst schon eine große Installation in ständigem Wandel, eine Installation, die über und in sich selbst schon schön ist. Mit Bill Vaiola, dem Spanier Juan Muñoz und Anselm Kiefer haben inzwischen drei große Namen der zeitgenössischen Szene eigene Pavillons auf dem Gelände. Teils wurden dafür leere Fabrikhallen umgebaut, teils neue Gebäude errichtet. Ortsspezifische Installationen nennt Anna Vallesi. Andere Projekte sind im Aufbau. Wim Wenders dreht einen 3D-Film. Die Japanerin Chiharu Shiota, bekannt für ihre riesigen Wollgespinste, arbeitet an einer Installation aus Stein und Geröll. Planta will aber mehr sein als bloßer Inspirationsquell. Die Erkenntnisse der Künstler, ihre kreative Auseinandersetzung, soll auch in die Arbeit der Firma mit einfließen, wie beim Anthropozän-Projekt des Fotografen Armin Linke.
Empezó en nuestro proyecto Planta.
Begonnen hat Armin Linke seine Arbeit bei uns. Hier hat er Bilder von der Geologie des Ortes gesammelt. Jetzt reist er über alle Kontinente, um Zeugnisse davon zu sammeln, wie der Mensch im Zeitalter des Anthropozäns auf die Natur einwirkt. Wir arbeiten seit 4 Jahren mit ihm zusammen und das hilft uns dabei, unserem Team zu erklären, warum es wichtig und unternehmerisch vernünftig ist, jedes Mal nachhaltiger zu arbeiten, in Respekt vor der Natur. Wer über die riesige Anlage fährt, versteht, was Anna Vallès damit meint. Hinter den Hügeln aus Sand und Kies schimmern silbern und grün lange Baumreihen. Die ausgebeuteten Brachen werden sukzessive in Olivenhaine verwandelt. Landschaftsplanung ist Teil des Businessportfolios, Müllmanagement und Instandhaltung auch. Das Unternehmen wirtschaftet nach nachhaltigen Kriterien. Abfälle und Ausschuss sollen vermieden, Ressourcen wiederverwendet werden, so wie beim Kunstprojekt Planta. Wir haben tatsächlich eine Art künstlerische Kreislaufwirtschaft. Früher hatten wir einfach nur eine Sammlung zeitgenössischer Kunst. Jetzt geben die Künstler durch ihre Arbeit dem Unternehmen etwas zurück. Wir haben das klassische Verhältnis umgedreht. Die Kunst ist der Mäzen des Unternehmens. Bisher findet lediglich ein kleines, handverlesenes Publikum den Weg in die Sandgrube. Anna Vallès stört das nicht. Wichtiger als große Besuchergruppen sei die Idee selbst, denn die großen Fragen der Zukunft, sagt Anna Vallès, können nur mit Hilfe der Kunst beantwortet werden.
Das ist ein starkes Credo. Julia Macher hat den alten Industriekomplex in Lejida besucht. Planta heißt das Projekt, das für die komplette Umwandlung einer Firma steht. Die Tage zwischen den Jahren eignen sich, um Rückschau zu halten auf herausragende Belletristik und Sachbuchpublikationen, auf Auszeichnungen und Debatten. Wiebke Poromka aus der Literaturredaktion von Deutschlandfunk Kultur und der Kollege René Agiger sind dazu ins Studio gekommen. Die Entscheidung, Peter Handke den Literaturnobelpreis 2019 zu verleihen, wird, kaum war es bekannt, kontrovers diskutiert. Mehr und mehr Interessengruppen und Politiker haben sich an der Debatte beteiligt und den Schriftsteller wegen seiner Haltung zum Jugoslawienkrieg verurteilt. Wir werden diese Diskussion jetzt nicht noch einmal aufrollen. Dennoch gibt es für Sie den einen oder anderen wesentlichen Aspekt, den Sie aus der Debatte mitnehmen?
Ich glaube, es gibt tatsächlich gleich mehrere Aspekte und Fragestellungen, die über diese Debatte hinausweisen. Die eine ist, was darf Literatur? Wie muss sie sich gegenüber historischen Fakten, wie darf die sich gegenüber historischen Fakten verhalten? Darf also ein Schriftsteller, wie Peter Handke das getan hat, seine eigene punktuelle Wahrnehmung über das stellen, was an Quellen, was an Dokumenten über einen Krieg vorliegt? Oder ist eben das Argument, das ist eben Literatur, die darf das, ist das ein Argument, was alle anderen Argumente abschmettert? Das ist eine Frage, die sehr verhärtet geworden ist und die man, glaube ich, als eine grundsätzliche beschreiben kann. Und daran schließt sich an auch die Frage der Verantwortung von Schriftstellern und Schriftstellerinnen.
Ich würde es vielleicht noch so ergänzen wollen, so wie Wiebke Poromka das gerade mir persönlich sehr sympathisch zusammengefasst hat, so würden andere Leute, die an der Handke-Debatte teilgenommen haben, das niemals stehen lassen wollen. Die würden diese Frage gar nicht so akzeptieren. Und das fand ich eine total interessante Beobachtung, dass während jener zwei Monate vom 10. Oktober der Verkündigung der Nobelpreisentscheidung bis zum 10. Dezember der Verleihung der Nobelpreise, dass da erbittert darüber gestritten wurde, aber ohne wirklich miteinander zu reden, sondern man hat unter anderem dabei beobachten können, wie vollkommen inkompatibel, unvereinbar scheinbare Diskursarten oder Redeweisen oder so miteinander konfrontiert waren. Und von denen kann man zwei so schnell benennen: Literatur, literarisches, poetisches einerseits und andererseits Journalismus, politische Sprache, Alltagsrede oder so. Das könnte man jetzt noch ausdifferenzieren, aber da wir das schon so viel gemacht haben in diesem Programm, lassen wir es vielleicht sein. Ja.
Hat sich übrigens auch als ein Generationskonflikt herausgestellt in diesem Fall. Also die Jüngeren sind eher dafür, Literatur moralischer, politischer, verantwortungsvoller zu sehen. Die anderen sagen, Kunst darf alles, die Älteren.
Besonders eingängig war da sicherlich die halb improvisierte Rede, die Sascha Stanicic gehalten hat, als ihm der Deutsche Buchpreis für seinen Roman Herkunft verliehen wurde. Und er hat die Diskussion über Handke garantiert damit befeuert. War das insgesamt für Sie eine gute Entscheidung, dass er den Preis dieses Jahr mitgenommen hat?
Das war unbedingt eine gute Entscheidung und auch eine symptomatische Entscheidung. Herkunft heißt ja dieser Roman, der übrigens auch auf der Biografie von Stanicic beruht und der verhandelt ein Thema, was ganz wesentlich war in der Literatur in diesem Jahr, nämlich identitätspolitische Fragen. Also die Fragen, was bedeutet Heimat, was bedeutet kulturelle, territoriale, religiöse Herkunft für unser Leben, für das, was aus einer Biografie wird. Und das Interessante bei Stanicic ist, dass er es ernst nimmt, aber gleichzeitig entproblematisiert, weil er nämlich eigentlich sagt, das sind Setzungen von außen, die werden uns übergestülpt. Und in seinem Roman zeigt er qua Form, dass Leben viel mehr auf Zufall beruht.
Ja, ich würde, wenn ich das darf, daneben noch eine Linie ziehen, neben das, was wir gerade gehört haben. Nämlich dieses Buch Herkunft ist interessanterweise kein Roman. Zumindest, wenn man dem glaubt, was auf dem Cover drauf ist, dann ist es kein Roman. Das interessiert mich, der ich mich mit Non-Fiction-Büchern, mit Non-Fiction-Literatur, mit Sachbüchern beschäftige, beruflich total. Also, dass ein Buch, das kein Roman ist, nicht in diesem Normalo-Genre erscheint, dass das ausgezeichnet wurde als der Roman des Jahres, so ungefähr. Und insofern ist neben diesem Thema Identitätspolitik, das Wiebke Poromka gerade benannt hat, vielleicht noch eine zweite Sache an dem Buch auch ganz schön zu sehen, nämlich diese Spannung zwischen Fakt und Fiktion. Auf der einen Seite gibt es in Herkunft etwas, das ist so intim und so wahr, wie nur irgendwas sein kann. So, wo komme ich her, wer ist meine Mama und so weiter. Und auf der anderen Seite bringt Sascha Stanicic in dem Buch aber ein ganzes Arsenal an Möglichkeiten, breitet der aus, um Fiktionalisierung zu thematisieren. Also die jetzt nicht nur auf eine Weise, sondern auf viele Weisen. Und das bringt das Buch so ins Vibrieren, würde ich sagen.
Was für Fragen, René Agiger, waren denn neben identitätspolitischen in der Sachbuchliteratur die prägenden im Jahr 2019? Was wurde da aufgeworfen?
Also wenn man ganz kurz sich daran erinnert, dass der Sachbuchmarkt auch in deutscher Sprache erscheinen ungefähr 80.000 mindestens Bücher neu jedes Jahr, auch in deutscher Sprache voller Äpfel und Birnen und aller möglichen anderen Obstsorten ist und das auch noch in hoch und niedrig qualitativ. Wenn man das kurz mal erinnert, dass das nicht überblickbar ist und dann einfach kurz mir zuhört, wofür ich mich interessiert habe, dann sind es tatsächlich identitätspolitische Themen gewesen. Also etwas, das wir gerade schon aus dem Literaturfeld herausgearbeitet haben. Einfach weil mir aufgefallen ist, dass es sehr viele Sachbücher gegeben hat, die ich mir habe anschauen können, die dieses Feld einfach sehr direkt adressieren. Nicht nur so philosophische Bücher wie von Kwame Anthony Appiah, Identitäten heißt das. Nicht nur so ein politikwissenschaftliches Buch wie von Fukuyama, prominenter US-amerikanischer Politikwissenschaftler namens Identität, sondern auch Ulrich Wickert hat ein Buch über Identität geschrieben. Oder ich würde auch ein Buch mit dem Titel Integriert doch erstmal uns von einer ostdeutschen Politikerin auch in dieses Feld sortieren. Und ich habe zeitweise im Büro einen Haufen gehabt mit Büchern und der ist ziemlich groß geworden.
Könnte man denn zusammenfassend sagen, dass das Verhältnis von überprüfbaren, historisch verbürgten Fakten und Fiktion sich durch die Literatur, ebenso auch wie Diskussionen über die Literatur, durchzog in diesem Jahr?
Ja, wenn man nochmal auf den Anfang des Jahres schaut, da hatten wir ja gleich im Januar die erste große, auch hitzig geführte Literaturdebatte, nämlich über Takis Würgers Roman Stella. Das war der Spitzentitel des Hansa Verlags, ein historischer Roman, der unter anderem mit konkretem Material, historischem Material arbeitet von Opfern des Nationalsozialismus. Und da wurde dem Takis Würger vorgeworfen, dass er eben auf unlautere Art und Weise dieses Material, dieses Faktische in einen fiktionalen Zusammenhang stellt und quasi noch einmal, so haben es dann wirklich die schärfsten Kritiker formuliert, diese Opfer missbrauchen würde. Dadurch natürlich auch, dass es ein sehr kitschig, sehr schlecht erzählter Roman gewesen ist.
Und total interessanterweise war das Argument oder sind die interessantesten Argumente, haben ja gegen die Art und Weise polemisiert, mit der das da vollzogen wurde. Also eigentlich wirklich literaturkritische Argumente im emphatischsten Sinn. Also eigentlich das Literaturmachen wurde kritisiert. Und das fand ich da so ganz interessant dran, dass das das erste Beispiel im Januar 2019 gewesen, in diesem Jahr, wo wirklich über Literatur geredet wurde und es ging um was.
Genau, und wiederum geht es um die große Frage, was darf Literatur, so wie sie es jetzt bei Handke auch gefragt wurde.
Damit wäre der Bogen geschlossen und ich danke Ihnen beiden für den Besuch hier im Studio bei Fazit. Wiebke Poromka und René Agiger haben auf das Literatur- und Sachbuchjahr 2019 zurückgeschaut. Danke. Wenn das Jahr zu Ende geht, wird nicht nur Bilanz gezogen und resümiert, es werden auch neue Vorsätze gefasst. Man schmiedet Pläne, fantasiert über den richtigen Zeitpunkt für spürbare Veränderungen. Initiativen wie der Naturschutzbund, die Gesellschaft für Mykologie oder die Deutsche Wildtierstiftung sind gut darin, Aufmerksamkeit zu wecken für das, was sie Jahreswesen nennen. Die Finger-Scharlachflechte gehört dazu, die Flatterulme oder der Maulwurf. Andrea Gerg findet diese Initiative unbedingt ausbaufähig.
Was vor uns liegt und was hinter uns liegt, ist nichts im Vergleich zu dem, was in uns liegt, schrieb vor fast 200 Jahren der amerikanische Schriftsteller und Philosoph Henry David Thoreau, dessen Buch Walden bis heute als bibelunabhängiger Freigeister gilt. Womit schon ein Typus benannt wäre, der auch dringend mal zum Jahreswesen ernannt werden sollte. Genau wie der Müßiggänger, der Melancholiker, die alte Jungfer bzw. der schüchterne Junggeselle oder Lebenskünstler. Alles Wesen, deren eigensinnige Innenwelt in unserer Zeit genauso verkannt wird wie das unscheinbare Äußere der schlichten Gurke, für die sich der Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt im kommenden Jahr stark machen will. So wichtig und richtig es ist, unscheinbare Höhlentiere wie die Mauerassel oder bescheidene Heilkräuter wie die Wegwarte ins Rampenlicht zu rücken, so schön wäre es doch, auch den einen oder anderen menschlichen Wesenszug mit etwas mehr Achtung und Aufmerksamkeit zu bedenken. Wobei sogar wunderbare Kooperationen denkbar sind, nicht nur zwischen dem Zimbelkraut und dem menschlichen Mauerblümchen. Der zum Wildtier des Jahres ernannte Maulwurf, der sich bekanntlich ausdauernd unter die Oberfläche gräbt und die Dunkelheit liebt, gäbe den perfekten Kompagnon für den Melancholiker ab. Jenen vergrübelten Charakter, dem in der antiken Vier-Säfte-Lehre die schwarze Galle zugeordnet wurde, der je nach Zeitgeist als Idiot oder Genie galt und der mit seiner Handlungsunfähigkeit so gar nicht in unsere zupackende Zeit zu passen scheint. Mit seiner anachronistischen Verzagtheit kann der Melancholiker uns daran erinnern, dass es nicht immer für alles eine Lösung geben muss, wie der ungarische Schriftsteller und Kunsthistoriker László Földeni sagt, der im kommenden Jahr für sein Buch Lob der Melancholie im Übrigen mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung ausgezeichnet wird. Auch die gemeine Stinkmorchel, mit der die Gesellschaft für Mykologie auf die gegenseitigen Abhängigkeiten aller Lebewesen hinweisen will, gäbe die ideale Patin ab für alle menschlichen Stinkstiefel, Miesepeter oder Grandscherben. Schließlich werden auch deren innere Werte in unseren zwangsoptimistischen Zeiten vollkommen unterschätzt. Dabei kann die schlechte Laune als eruptive Spielart der Melancholie auch eine Form von emotionalem Widerstand gegen leere Glücksversprechen sein und ein Aufbegehren gegen die vermeintliche Kalkulierbarkeit unserer Psyche. Als unkontrollierte, unangemessene Reaktion kann sie zum fruchtbaren Störfall werden, der einer durchrationalisierten Gesellschaft, in der Algorithmen das Gefühlsleben berechnen und eine Wellness-Ideologie für die Steigerung des persönlichen Marktwerts sorgt, ganz gut täte. Ernennen wir doch nicht nur den Waldkauzvogel des Jahres 2017 zum Jahreswesen, sondern auch alle menschlichen Kauze, die äußerlich noch so grau und griesgrämig wirken mögen, in deren Inneren aber nicht selten ein funkelndes Feuerwerk lodert, wie man an chronischen Grandlern und Eigenbrötlern wie Arthur Schopenhauer, Ludwig van Beethoven, Lou Reed, Bella Block oder Helmut Schmidt sehen kann. Schenken wir diesen Wesen, die das Leben, die Literatur und die Kunst erst bunt und lebendig machen, doch genauso viel Sympathie, wie sie sich die Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde für das Reptil des Jahres, die Zauneidechse, wünscht.
Von der gemeinen Stinkmorchel zum Stinkstiefel ist's nur ein Sprung, gedanklich jedenfalls, worauf man so kommt, wenn man beginnt, spielerisch über sogenannte Jahreswesen nachzudenken. Ich freue mich, morgen wieder durchs Fazitprogramm zu führen, gut gefüllt, wie jeden Tag, aber klar in Feiertagsstimmung. Ich bin Sigrid Brinkmann, gute Nacht und bis bald.